Wenn Sie, wir müssen uns jetzt dringend kümmern um einen Belegungsplan. Nach diesem Sonntag, nach diesem Wahlsonntag, der jetzt kommt, danach rechne ich mit einem Riesenansturm der Frustrierten und Perspektivlosen.
Sagen Sie mal, Belz, jetzt mal ganz ehrlich, glauben Sie wirklich, dass Japan sich auf diese popeligen Landtagswahlen niederschlägt?
Gegenfrage, glauben Sie, dass es dieses popelige Moderatorium geben wird ohne Landtagswahlen?
Ah, zweite Gegenfrage. Glauben Sie, dass der Ausstieg vom Ausstieg aus dem Ausstieg auch noch kommt, wenn die Landtagswahlen vorbei sind?
Dritte Gegenfrage. Sollten wir nicht wenigstens anerkennen, dass Schwarz-Gelb den Ausstieg vom Ausstieg ausgesetzt hat und nicht die Landtagswahlen?
Belzig, das ist doch fast normal.
Cowboy Nummer 257, Schwappus. Hallo und herzlich willkommen zum 257. Kompott, den ich bei blöd guckenden, vorbeilaufenden Personen am heutigen Freitag, dem 1. April 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12, 28.
Ja, und im Hintergrund ein Motorflugzeug irgendwo. Bilde ich mir zumindest ein. Egal. So, die Folge hätte heute auch fast noch Müsli-FDP heißen können, nach einem Zitat von Herrn Dr. Sebastian Pflugbeil. Aber nein, da konnte ich mich dann gerade doch noch dran hindern. Das Intro kommt nebenbei aus der aktuellsten Neues aus der Anstaltssendung, die Ausstiegswahl, wo Priol und Pelz sich schlicht und ergreifend einfach mal recht mit haben. Aber ja. Und thematisch gibt es hier wieder die eigentlich inzwischen ja nun schon fast klassisch zu bezeichnende Teilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Spieß. In der Politik-Ecke habe ich den ersten Teil wieder komplett den Atommeldungen gewidmet. Mit Neuem aus Japan und Reaktionen in Deutschland. Wobei da noch die größere Schwierigkeit darin bestand, dass die Meldungen, die nach der Wahl in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gekommen sind, die nur direkt nur von der Wahl kamen, da eigentlich nur so sehr begrenzt hingepasst haben. Deswegen musste ich da ein bisschen tricksen. Aber ja, und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach hört, das ist dann... Teil 3, die Tech-Mafia-Space-Ecke, in der ich erstmal Fanboy-Meldungen versteckt habe. Unter anderem versteckt sich da ein iOS 4.3.1. Mafia-Meldungen, hatte ich glaube ich schon erwähnt. Space. Und das Tweety-Update, was ich immer noch nicht genutzt habe, habe ich auch mal namentlich erwähnt. 13 Grad, scattered, cloudsige. Cool Greetings. Es können aber auch 12 sein. Wenn es 13 sind, fühlen sie sich wie 11 an. Wenn es 12 sind, fühlen sie sich wie 12 an. Fragt mich nicht, wie das zustande kommt. Der Wind macht übrigens irgendwas zwischen 19 und 35 km/h aus dem Westen. Oder was völlig anderes. Und nein, heute steht er im Zweifelsfall nicht in der Schlange und kauft sich ein iPad. Weil da gibt es, glaube ich, keine Schlangen heute. Auch nicht aus der Bronx. Aber ja, so. Das war eh nicht eine Schlange, sondern eine Kobra. Also eine berühmte Schlange. So, ja. Da bin ich wieder. Habe ich das, glaube ich, erwähnt? Nee, hatte ich nicht. Ja, also da bin ich jedenfalls wieder mit. Erstmal eine Meldung. Ja, Boy Genius Report hat recht. Letzten Freitagabend ist noch iOS 4.3.1 rausgekommen. Das habe ich mir dann auch gleich risikoreich, wie ich nun mal manchmal bin, gleich direkt aufs iPhone drauf getackert. Hat keine signifikanten Verschlechterungen, Verbesserungen oder sonst irgendwelche Veränderungen für mich gebracht. Und ja, die Liste, was da sich so drinne getan haben soll, war sowieso eher irgendwie nur so Fehlerbehebung. Aber ja, immerhin ist dann da. Habe ich installiert und ja, nichts weiter. Zip. Dann gab es einen Apple-Tappensieg, weil nämlich eine erste Entscheidung im Streit um die Nokia-Patente am Freitag Richter James Gildea von der US-amerikanischen Internationalen Handelskommission ITC gefällt hat. Ihm zufolge verletzt Apple keines der 5 Patente für Mobiltelefone des finnischen Herstellers. Noch ist das Urteil allerdings nicht endgültig. Die ITC muss es erst noch bestätigen oder verwerfen. Na, da ging es darum, Nokia hatte behauptet, Apple würde Patente von Nokia verletzen. Mit den... Weil sie stellen Telefone her und die Patente wären so irgendwie so frei nach dem Motto, man könne ja kein UMTS-Telefon herstellen, ohne die Patente zu verletzen. Und ja, blub. So, jetzt sieht das erstmal danach aus, als hätte Nokia da einmal ein Stück Stein erwischt und draufgebissen. So, aus der Gegenklage, weil Apple hat dann umgekehrt ja auch mal in ihrem Patentportfolio gewühlt und Patente gefunden, die angeblich Nokia verletzen sollte. Da habe ich zumindest noch nichts von vernommen, wie es dann dem Verfahren da geht. Aber ja. So, dann gab es ein iOS 5 Gerücht. Ich weiß gar nicht, habe ich die Gegenklage? Nee, die neue Klage? Ja, habe ich. Okay. Dann gab es ein iOS 5 Gerücht, das hatte TechCrunch ausgebuddelt. Das iOS 5, also das nächste Major-Update für das iPhone-Betriebssystem und iPad-Betriebssystem, nicht im Sommer rauskommen würde, sondern erst im Herbst. Und dass das ein Major Revamp of the OS wäre, also irgendwie eine komplette neue Design und was weiß ich nicht alles. Ja, ich meine, okay, so ein paar Sachen wären vielleicht ganz nett, wenn die mal grundneu gemacht würden, wie zum Beispiel Notifications, Hust. Und jedenfalls meint TechCrunch dann erfahren zu haben, dass es durchaus sein kann, dass auf der Worldwide Developers Konferenz Anfang Juni, zu der komme ich auch gleich noch, das iOS 5 dann das erste Mal überhaupt vorgestellt werden würde. Wir haben jetzt übrigens 11.40 Uhr, aber ja. Und heavily built around the cloud, and we could see several new services launched from this Apple that take from Apple that take advantage. Bla 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 bla. Bla. Also da haben sie dann jedenfalls auf der Basis, ja, und das ist heavily built around the cloud, haben sie sich dann irgendwie noch wieder einen aus dem Arsch gezogen. So, und dann gab es, als dann das Gerücht da war, gab es dann so die erste Vermutung, ja, also das nächste iPhone, das launcht dann mit einem iOS 4 vielleicht oder so. Keine Ahnung. Na, und der OS X Lion, also 10. was war es, 7, ist immer noch unterwegs. Da gab es jetzt auch in dieser Woche die zweite Developer-Preview-Version, wo man, bevor man die Developer-Preview installieren konnte, erst ein Update installieren musste. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Windows Phone 7, aber ja. Im Gegensatz zu Windows Phone 7 gibt es das Update und es hat zwischendurch auch irgendwie keine Bricks produziert, zumindest keine, von denen ich gehört hätte. Aber ja. So, genau, dann gab es die WWDC-Ankündigung. Am Montag habe ich mir die hier reingeklebt. Nämlich vom 6. bis 10. Juni ist die weltweite Developers-Konferenz unter dem Titel Apple will unveil the future of iOS and macOS. Und ist in weniger als 12 Stunden ausverkauft gewesen. Also wer da irgendwie für i-Geräte was entwickelt, der musste entweder schnell sein beim Ticketkauf oder hat halt Pech. Ah ja. So. Dann auf Basis der WWDC-Ankündigung haben sich dann einige Leute hingestellt und haben dann da gesagt, ja, da ist aber gar keine Rede vom iPhone. Das heißt, sie stellen keine neue Hardware vor. Was ich irgendwie, drücke ich es mal vorsichtig aus, ich finde das ein bisschen dünn. Auf der Basis, dass Apple ankündigt, ja, wir erzählen euch, was die Zukunft von iOS und macOS sind. Zu schließen, dass da keine neue Hardware rauskommt, finde ich ein bisschen dünn. Also beim besten Willen. Also selbst angenommen, dass die nächste große iPhone-Betriebssystem-Version dann noch irgendwie ein bisschen länger auf sich warten lässt, ist das immer noch kein Widerspruch zu, ja, da könnte neue Hardware rauskommen. Na, und ja, da haben sich dann also irgendwie Seiten hingestellt und haben da dann rumgerüchtet, also angefangen hat da Jim Dalrymple von The Loop. Und Gruber hat dann auf den verwiesen und gesagt, naja, so diesen Quellen sind üblicherweise ganz gut. So, das klingt für mich nicht nach, Gruber hat eigene Quellen, die das sagen, sondern mehr so, ja, also so ganz generell, im großen Gesamtbild könnte es eventuell sein. So, nun ist mir in den letzten Jahren iPhone, ich bin ja nun auch schon bald 3 Jahre iPhone-Kunde, ist mir aufgefallen, also Apple hat eigentlich noch nie in diesen 3 Jahren es auch nur ansatzweise so rumgemacht, dass Leute mal zwischendurch nach Ablauf einer 2-jährigen Vertragslaufzeit das Problem hatten, dass sie nicht wussten, welches Gerät sie sich zulegen sollen, weil es gab dann immer ein neues Gerät, gerade was auch rechtzeitig genug vor der Vertragslaufzeit klingt jetzt so, also vor Ende der Vertragslaufzeit von 2 Jahren rausgekommen ist, was man dann auch unbedingt haben wollte. Na, also das 3G ist irgendwie Anfang Juli rausgekommen. Das 3GS ist dann irgendwie entweder ein Stückchen noch früher im Juli oder Ende Juni rausgekommen. Das Vierer-iPhone am 24. Juni. Von daher würde ich mal annehmen, also das nächste iPhone, das wird dann so auf den Markt kommen, dass man am 24. Juni schon längst so ein Ding haben kann. Also vorausgesetzt, man geht das Risiko ein, stellt sich in die langen Schlangen und so weiter. Na, also das muss man dann schon auf sich nehmen. Oder vorbestellt, Ständchen, wenn es denn geht. Also iPad-Vorbestellung gibt es jetzt ja auch, aber die funktioniert irgendwie noch nicht. Ist irgendwie alles nicht verfügbar, aber ja. Und also das finde ich alles so ein bisschen dünn. Ich meine, okay, da wollen dann irgendwelche Quellen, die natürlich wieder völlig anonym bleiben, wollen dann auch rausgekriegt haben, ja, und das nächste iPhone, das würde sich ja dann auch verzögern. Und das entspräche ja auch den Gerüchten, die wir schon mal hatten, wobei da ist noch keiner draufgesprungen, dass es da schon mal Gerüchte gab, die ja auch verkündet hatten, ja, das iPad würde sich ja auch verzögern. Nein, hat es nicht. Also ich meine, wenn ich mir angucke, dass irgendwie es immer noch nicht in Stückzahlen verfügbar ist, dann ist es zumindest ein bisschen verzögert, aber ja. Und was sie dann halt auch noch alles sich rausgezogen haben aus irgendwelchen Körperöffnungen, so von wegen, ja, wenn es dann im Herbst rauskommt, das nächste iPhone, dann hat das bestimmt LTE drin. Nö, glaube ich nicht dran. Weil mag ja sein, dass die Chips dann zwischen spätes Frühjahr, Anfang Sommer bis irgendwie in den Herbst rein besser werden, dass es dann tatsächlich auch Chips gibt. Aber Apple hat einen 3G-Chip auch zur Verfügung gehabt, als das erste iPhone auf den Markt kam. Sie haben es nicht eingesetzt. Sie haben dann ein Edge-Gerät auf den Markt gebracht, wo jeder gesagt hat, wie könnt ihr nur? Na, aber der ganze LTE-Quatsch ist schlicht und ergreifend, wenn es ihr mich fragt, noch nicht mal ansatzweise ausgereift. Also mag ja sein, dass es irgendwie in den USA vereinzelte Städte gibt, wo man LTE-Empfang hätte. Ja, dann gibt es andere Städte, da hat man, wie heißt das Alternativding? Und da gibt es ja noch so eine zweite Technik, so ähnlich wie CDMA und GSM. Na, also, blub. Also ich glaube da nicht dran, dass die jetzt dann irgendwie, also egal wann es rauskommt, noch dieses Jahr irgendwie ein LTE-taugliches iPhone rausbringen. Ich meine, okay, was in der ganzen Geschichte noch so ein bisschen komisch aussieht, die Ansage, ja, also im Frühjahr kommt das weiße iPhone 4. Macht ja auch keinen Sinn. Dass sie allerdings für irgendwie Verizon weltweit sämtliche iPhone 4 Kunden oder iPhone 3GS Kunden, die dann ihre 2 Jahre hinter sich haben, vor den Kopf stoßen, das glaube ich auch nicht. Also es ist mal alles ein bisschen sehr dünn. No, dann habe ich hier beim FSCK Leo auch noch rausgeklaut. Schon kurz nach Apples WWDC-Terminankündigung, die in gewohnter Form nur Software erwähnt, meldete sich Jim Dalrymple zu Wort. Laut dessen Quellen ist diesmal mit keiner Hardware-Vorstellung auf der WWDC-Kino zu rechnen. Weder mit neuen Macs noch mit neuen iPhone. Ja, gut, Max, also dass sie da neue Macs vorgestellt haben, ist auch schon eine Weile her. Aber ja, während ersteres wenig Erstaunen auslöst, führt letzteres zu stärkerem Stirnrunzeln. Schließlich nutzte Apple die letzten Jahre konsequent, wie konsistent die Entwicklerkonferenz zur Einführung des jeweils neuesten iPhones. Wenig später pflichteten John Paczkowski und MG Siegler aus eigenen Quellen bei. Ja, eine Hardware-Vorstellung sei diesmal unwahrscheinlich. Joshua Topolsky, dessen Quellen ebenfalls mit einer reinen Software-Keynote rechnen, schließt den Kreis. Sollte Apple das iPhone 5 oder vielleicht doch 4G tatsächlich in den Herbst verlegen, ein Schritt, für den allein das erst seit kurzem auf den Markt befindliche CDMA-iPhone und nicht zuletzt das noch ausstehende weiße Modell als Mitgründe herhalten, dann dürfte das Unternehmen auch die alljährige März-April-Vorschau auf die nächste iOS-Version fallen lassen. Ob dies der Fall ist, müsste sich spätestens in den nächsten 2 bis 3 Wochen herausstellen. Also, wie gesagt, ich glaube da nicht dran. Und selbst wenn sie ein iOS 5 erst wirklich im Herbst rausbringen sollten, hieße das noch nicht zwingend, dass da keine neue Hardware rauskommt. Ja, dann bauen sie ein 4.4. Bauen da irgendwie in ein 4er iOS noch irgendwie Baseband-Unterstützung für was auch immer das 5er dann kann ein. Also, blub. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich irgendwie inzwischen auch irgendwie vermehrt vom 3G weg möchte. Das ist einfach empfindlich langsam. Weswegen ich auch immer noch am Überlegen bin, ob ich nicht mal irgendwie eine größere Summe in die Hand nehme und mir so ein 8 GB 3GS zulege. Aber das wäre dann wirklich so für die total verrückte Kategorie. Weil dann komme ich zumindest vom 3G runter, habe ein bisschen schnelleres Telefon, kann vor allen Dingen die Hülle weiterverwenden und die SIM und müsste mich da gar nicht drum kümmern. Aber das sind irgendwie 500 € für so ein 8 GB Modell. So, und dann hat Nokia neu geklagt. Die haben dann nämlich, muss ich gucken, wie viele Patente haben sie dieses Mal ausgepackt? 7 Patente haben sie dieses Mal aus dem Hut gezaubert, die Apple aber ganz bestimmt verletzen würde. Na, meine Güte, nee. Also mal ganz davon abgesehen, dass diese ganze Patentkacke in den USA doch irgendwie ganz extrem nach, ja, wie können wir den Wettbewerb behindern, riecht, hat das schon irgendwie was von kindisch. Ich weiß auch nicht. So. Dann gibt's ein Siri-Riecht. Da hatte dann auch wieder TechCrunch sich irgendwas aus dem Arsch gezogen. Siri, eine Audiosteuerung, hat Apple sich mal irgendwie vor einiger Zeit gekauft. Und die soll angeblich in iOS 5 ganz tief integriert sein. Deren Technik zumindest. Dummerweise gab's das Ding oder gibt's das Ding als App nur im US-App-Store. Von daher nehme ich mal stark an, dass es irgendwie außer Englisch sowieso noch nichts an Sprache versteht. Und blub. Mag ja sein, dass sie irgendwie die Audiosteuerung besser machen. Das schadet der Audiosteuerung im Zweifelsfall auch nicht. Die macht doch schon irgendwie ganz interessante Dinge, die mit dem, was man da so reinredet, nur begrenzt zu tun haben. Aber ja. So, das war's an Apple-Gerüchten. Oder Apple-Nicht-Gerüchten, auf jeden Fall Apple-Meldungen. Gut, ich könnte jetzt nochmal so nebenbei erwähnen, gestern gab's irgendwie, oder vorgestern Abend, also auf jeden Fall gab's gestern ein Update für MacBook Air 13 Zoll, was irgendwie Aufhänger mit iTunes verhindern können soll. Das war im Software-Update gigantische 66 Kilobyte groß, sodass ich nicht lange drüber nachdenken musste. Das habe ich dann einfach auch mal über Tethering runtergeladen. Wegen, weil wenn es mir da schon begegnet, kann ich ja mal. Kostet mich ja nicht viel, mal ganz davon abgesehen, dass ich im März ja sowieso noch jede Menge Bandbreite übrig hatte. Aber ja. So, Mafia-Meldungen. MS für Hertha habe ich dann bei den Falschmeldern von Golem geklaut. Zur besseren Bekämpfung der sogenannten Software-Piraterie will Microsoft große Unternehmen für Urheberrechtsverstöße ihrer Lieferanten in Haftung nehmen. Der US-Bundesstaat Washington steht kurz vor der Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes. Motorflugzeug. Ich sehe nur nicht, was aussieht wie ein Motorflugzeug da hinten. Von mir aus. Made in China könnte für US-Unternehmen zu einem echten Risiko werden, sollte ein US-Unternehmen in China hergestellte Waren vertreiben oder dort hergestellte Teile in seinen Produkten verbauen, müsste es in Zukunft mit einer einstweiligen Anordnung im Auftrag von Microsoft rechnen, wenn der chinesische Lieferant eine illegale Excel-Kopie benutzt hat. Was? Wie? Hä? Geht's noch? Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Also okay, ist eine coole Meldung, von daher, kann durchaus auch locker sich um eine völlige Falschmeldung handeln. Aber ja, also von daher, interessante Ideen hat Microsoft da. Ist eine Meldung vom letzten Freitag. Am Montag habe ich mir hier dann die 75 Billionen Dollar reingeklebt. Die sind mir auch letzte Woche schon mal irgendwo begegnet. Und zwar gab es ja die Musiktauschbörse oder die Tauschbörse LimeWire. Und die gibt's jetzt im Moment nicht. Und irgendwie haben sie die Verantwortlichen davon jetzt vor Gericht gezerrt und haben jetzt sich dann auch mal ausgedacht, wie viel Schaden, also die Musikkonzerne, wie viel Schaden hat LimeWire ihnen denn so verursacht? Beziehungsweise auf was verklagen sie die? 75 Billionen US-Dollar. Ne, das ist irgendwie mehr als die Bruttoinlandsprodukte sämtlicher Länder zusammen für ein Jahr. Das wollen die an entgangenen Umsatz und Schaden und was nicht alles da haben. Ne? Wegen, weil man kann ja dann irgendwie als Bestrafung das so und so vielfache vom angeblichen Schaden geltend machen. Den Schaden haben sie sich schon aus dem Arsch gezogen. Na, weil die ganze Content-Mafia, die ist ja völlig pleite gegangen. Wie konnten die eigentlich nur überleben? Na, also es sind absurde Zahlen, die sie da aus dem Hut zaubern. Oder gezaubert haben. Und 13 Firmen aus der Musikindustrie haben da gemeinschaftlich geklagt. Ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt der gesamten Welt und mehr als die Musikindustrie seit Erfindung des Plattenspielers 1877 verdient hat. Der ökonomische Schaden durch File-Sharing scheint also weitaus größer zu sein als bisher angenommen. Einziger Haken daran, der Richter hat das als absurd von sich gewiesen. Ja, ist ja auch völlig logisch. Ja, weil wie soll eine Firma eine Strafzahlung in Höhe von mehr als überhaupt das Bruttoinlandsprodukt oder die Bruttoinlandsprodukte sämtlicher Länder zusammen ergeben, jemals zahlen können? Also ich meine, das Einzige, was da dann rauskommt, ist, dass die Leute dann alle in Insolvenz gehen und dann ist Feierabend. Geld kriegt die Content-Mafia dadurch trotzdem noch nicht signifikant mehr. Aber hey. So, dann gibt es einen Mafia-Ist für die Kommission. Und zwar, das französische Magazin PC Impact berichtet gestern Abend, dass Dr. Tilman Lüder, Referatsleiter der Urheberrechtsabteilung in der Generaldirektion Binnenmarkt, die EU-Kommission verlässt und nach China geht. Diese Information habe man von mehreren europäischen Verbraucherverbänden erhalten. Die freigewordene Stelle des Head of Unit soll den Quellen zufolge von der ehemaligen Leiterin für Rechtsfragen der IFP, International Federation of the Phonographic Industry, also dem Weltverband der Phonoindustrie, besetzt werden. Unseren Quellen zufolge handelt es sich wohl um Marie-Martin Pratt, oder wie auch immer. Na, also, oder ein bisschen anders ausgedrückt, in die EU-Kommission an eine Stelle, wo irgendwie Urheberrechtsverletzungen verfolgt werden, soll eine Pfeife von der IFP. Ja, sowas Ähnliches ist in den USA auch gerade im Gange. Da ist irgendwie ein Mafia-Verfolger zum Chefankläger von irgendwas geworden. Relativ kürzlich. Läuft dann in der Kategorie, Bock, Gärtner. Ja, aber hey, mit fairen Verfahren hat das alles überhaupt nichts mehr zu tun. Nicht, dass es mich überraschen würde, wenn irgendwie die Content-Mafia plötzlich Regierungen übernimmt. Aber so ein bisschen sehr auffällig finde ich es schon. Also sie können sich ja wenigstens noch den Anschein geben, als hätten wir hier Demokratie. Weil, also ich meine, hallo? Dann gibt's Bundesdigitalmord. Die Bundesregierung plant, ganz offensichtlich nach britischem und französischem Vorbild, einen Mechanismus zu etablieren, der Zugangsprovider dazu verpflichtet, im Falle von Urheberrechtsverletzungen auf Geheiß von Rechteinhabern Warnhinweise an ihre Kunden zu verschicken. Digitalmord nenne ich das. Ne, hier so eine Three-Strikes-Regelung. Ja, steht auch im Koalitionsvertrag, dass sie sowas in der Richtung haben wollen. Na so, frei nach dem Motto, die Urheberrechtsverwertungsindustrie, die also überhaupt nichts produziert, sondern nur Urheberrechte verwertet, die will auf die Behauptung hin, jemand hätte Raubmord kopiert. Und wenn das dann dreimal behauptet wurde, dann demjenigen den Internetzugang wegnehmen. Okay, in Deutschland kriegen wir nur eine 2 Warnungen und danach nichts. Das ist zumindest so der letzte Stand, der da irgendwie rumliegt. Aber da noch eine dritte Stufe draufzuschrauben, das wird dann nicht mehr so schwer fallen. Hust. Und da soll jetzt eine, also das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat einen Dienstleistungsauftrag über eine vergleichende Studie über Modelle zur Versendung von Warnhinweisen durch Internetzugangsanbieter an Nutzer bei Urheberrechtsverletzungen ausgeschrieben. Habe ich bei RA Stadler gefunden. Und nachdem die gleiche Meldung dann auch nochmal bei Heise durchschwappte, bei Netzpolitik durchschwappte, im Lorblock durchschwappte, dachte ich mir dann auch so, okay, also so viele Quellen können da zumindest nicht völlig daneben liegen. Naja, ich weiß, viele Quellen heißt noch nicht, dass sie sich aus verschiedenen, wirklich unabhängigen Quellen informiert haben. Aber also diese Ausschreibung gibt es tatsächlich. Und ja, das riecht heftig danach, dass irgendwie die Regierung, die Bundesregierung, also das Wirtschaftsministerium, war da nicht was, Herr Brüderle, sie zwingend irgendwie Three-Strikes-Scheiße haben will. Na, so frei nach dem Motto, ja, die Content-Mafia kann bestimmen, wer Internetzugang hat und wer nicht. Gut, das ist aus zwei Gründen irgendwie absurd. Erstens, es funktioniert nicht, siehe Frankreich. Ja, weil da steigen die Leute von irgendwelchen Peer-to-Peer-Tauschbörsen auf irgendwelche File-Hoster um. Schon lässt sich nicht mehr so trivial rausfinden, wer denn da was zugreift. Na, ich meine, die nächste Stufe wäre dann, ja, es muss aber voll überwacht werden, wer welche Adressen wann wie wo aufruft. Sämtliche Kommunikation. Ja, ich meine, da fällt dann auch irgendwie dem letzten Vollidioten auf, dass das eine Vollüberwachung ist und dass das vielleicht nicht unbedingt irgendwie zu einem Small-C-Conservatism, Small-G-Government führen kann. Aber hey, na, also ja, und ja, der zweite Punkt, warum das eben völlig absurd ist, ist, dass man einfach in einen Aldi gehen kann für, ich weiß nicht, was man da auf den Tisch legt, 10, 15, 20, 50 Euro eine SIM-Karte kaufen kann mit Internet. Schwupp, hat man Internet. Na, also, aber hey. Na, mal ganz davon abgesehen, also wenn ich irgendwie ins Internet will, so in der Kategorie dringend, kann ich zum Beispiel auch ins Alster-Einkaufszentrum fahren. Da gibt es so einen Obstladen, der hat ein WLAN. Da gibt es überhaupt keine Kontrollen, da kann ich mich auch davor setzen. Das fällt nicht mal mehr besonders auf. Na, also, ja. So, dann gab es eine Meldung, Microsoft spart in arabischen Ländern am HTTPS. Und zwar irgendwie beim Hotmail-Dienst kann man in arabischen Ländern einfach mal das HTTPS nicht anschalten. Also das angeblich auch so sichere HTTP-Protokoll, was nur angeblich auch so sicher ist, weil da gibt es so Pfeifen wie Komodo, die ungefähr jedem ein Zertifikat in die Hand drücken. Aber ja. Und ja, der Trick ist, Nutzer in Ländern wie Iran, Syrien, Bahrain, Marokko etc. können die HTTPS-Funktion einfach nicht nutzen. Da gibt es zwar irgendwie eine Einstellung, eigentlich, so frei nach dem Motto, ja, ich möchte sichere Verbindung haben, die halt nicht mehr ganz trivial mitgeschnorchelt werden kann, wo der Staat sich tatsächlich ein bisschen Aufwand machen muss. Nicht, dass das irgendwie unmöglich wäre. Transparenter Proxy, schwupps, zwischendurch ein Zwischenzertifikat eingeschoben. Wenn das sauber zertifiziert ist selber, dann fällt das gar nicht auf. Hust. Ja, so was haben wir bei der Arbeit. So frei nach dem Motto, alle SSL-Verbindungen macht zwischendurch der Proxy einmal auf. Deswegen ein gut konfigurierter Firefox sagt, ich traue dem Zertifikat nicht. Aber ja. Und also jedenfalls kann man das da irgendwie nicht, oder konnte man das dann nicht anschalten. Aber wenn man dann in den Einstellungen einfach das Land wechselt, in dem man sich befindet, plötzlich gab es die Einstellung wieder. Konnte man wieder HTTPS machen. Huch. Ja, es soll sich dabei um einen versehentlichen Fehler gehandelt haben, der inzwischen auch ausgebaut wurde. Aber, Hust. Dies ist eine Meldung, die ich letzten Freitag hier reingepackt habe. Wir haben übrigens 12 Uhr. Dann gab es eine MySQL-Injection. Nämlich am Wochenende veröffentlichte ein Unbekannter auf einer Sicherheitsmailingliste Details zu Struktur und Inhalten von Datenbanken der Website des Datenbankherstellers MySQL. An die Informationen gelangte er angeblich über eine Sicherheitslücke auf der Webseite MySQL.com. Hüßel. Bei der Schwachstelle handelt es sich nach Angaben des Hackers um ein Blind SQL Injection Problem. Das ist sozusagen der Super-GAU für Webserver. Weil da hat man dann nämlich öffentlich, über eine öffentliche Webseite Zugriff auf deren kompletten Datenbestand. Allerdings Blind SQL heißt, man kriegt die Ergebnisse von irgendwelchen Queries, die man in die Datenbank rülpst, nichts wieder raus. Weil die Ergebnisse werden halt nicht angezeigt. Aber was man machen kann, ist sich so rum dahin hacken, dass man Ja-Nein-Antworten backt und eine Hälfte, also ein Weg, also entweder das Ja oder das Nein, halt signifikant viel länger unterwegs sein muss und man dann einfach aus dem Timing errätseln kann, ob man jetzt ein Ja oder ein Nein als Antwort bekommen hätte, wenn man denn eine Antwort bekommen hätte. Und schon kann man sich anhand der Seitenaufbauzeiten angucken, war jetzt ein Ja. Steht auch in dem Heise-Artikel. Aber nachdem ich mir den schon durchgelesen habe, brauche ich euch das nicht vorlesen. Hüstle. Ist mir am Montag begegnet. Dann hat sich HP mal wieder gemeldet und möchte ins nächste WBOS-Tablet, also wenn es dann mal irgendwann rauskommt, das WBOS-Tablet eine iTunes-Integration einbauen. Aber über eine separate Anwendung. Eine direkte iTunes-Synchronisation wird es nicht mehr geben. Das war ja immer so der größte Brüller, den ich aus dem Palm Pre rausgeholt habe, dass die da immer auf Zwang drauf bestanden haben, ja, aber wir sind ein iPod. Hey, iTunes, betank uns. Und immer wenn iTunes dann evasive Measures ergriffen hat und gesagt hat, nee, du bist gar kein echter iPod, du bist nämlich ein Palm-iPod. Palm-iPod gibt's nicht. Da haben sie dann irgendwie wieder ein Software-Update rausgebracht, haben das wieder geändert. Es war ja über Wochen hinweg eine lustige Geschichte. Und also jetzt haben sie angekündigt für das Touchpad. Für das Berührpad. Für das erste Tablet wollen die dann tatsächlich mit eigener Anwendung eine iTunes-Integration backen. Mit eigener Anwendung, da hat ja niemand was gegen. Da gibt es ja so eine definierte Schnittstelle von iTunes, die legt tatsächlich ihre Datenbank in XML-Dateiform raus. Und die Dateien, die da drinnen stecken, die liegen sowieso als Dateien im Filesystem. Man muss eigentlich nur die XML-Datei parsen. So kann man sich alles, was da rauskommt, angucken. Huch, gut, DRM wird man damit dann trotzdem noch nicht gönnen. Aber hey. So, am Montag gab es dann Google Gosling. Da habe ich einfach mal bei Fefe geklaut. Google stellte James Gosling ein. James Gosling ist der Erfinder von Java und die größte Massenvernichtungswaffe in der Geschichte des Programmierens. Ich mache mir keine Sorgen mehr, dass Google die Welt übernehmen könnte. Der Gosling wird ihnen ihre Prozesse optimieren. Die sind so gut wie tot. Gut, ich kenne den nicht und ich arbeite mit Java, von daher, gibt Schlimmeres. So. Hä? Wieso habe ich das hier? Ach, egal. Wusstet ihr, dass Eurofighter sicher sind? Ja, also hier die Jäger 90 hießen sie früher mal. Die sind so sicher, dass sie im Fall, dass es irgendwie ein Problem gibt, gleich mal ihre Treibstofftanks absondern, weil die wären ja gefährlich. Augsburg. Bei einem Flug nahe Augsburg hat ein Kampfflugzeug vom Typ Eurofighter zwei Außentanks verloren. Laut Luftwaffe fanden Bürger die Tanks in einem Wald- und Feldgebiet. Die Polizei habe die Teile sichergestellt, warum die Außentanks bei dem Übungsflug verloren gingen, ist nicht klar. Die Luftwaffe hat Ermittlungen zur Ursache des Zwischenfalls aufgenommen. Jeder der Tanks hat ein Fassungsvermögen von 1000 Litern. Wie viel Kerosin bei dem Absturz noch enthalten war, konnte die Luftwaffe nicht sagen. Ja, die sind sicher. Weil wenn irgendwie was passiert, dann werfen die ihre Treibstofftanks ab. Huch, ich hoffe mal, das tun sie niemals über bewohntem Gebiet. So, dann gibt's Amazon-Wolken. Nämlich, Amazon hat am, lasst mich gucken, Dienstag habe ich es mir hier reingeklebt, einen Service Amazon Cloud Drive vorgestellt. So frei nach dem Motto, ja, hier irgendwie 5 GB Kapazität hast du. Und wenn du dir ein Album bei Amazon MP3 käuflich erwirbst, dann kriegst du das Upgrade auf 20 oder waren es 25 insgesamt. Also irgendwie kriegst du dann jedenfalls mehr Speicherkapazität. Für Oma. So, und da kann man sich dann ja auch zum Beispiel Musik reintun. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie bei Amazon MP3 Musik käuflich erwirbt, dann kriegt man die sowohl runtergeladen, als auch, dass sie dann so schwupps auf dem entsprechenden Wolkenlaufwerk auftauchen. Und da wiederum fand jetzt die Musikmafia gar nicht gut, dass sie da nicht irgendwie gefragt wurde, ob man denn irgendwie Musik, die man gekauft hat, sich tatsächlich auf ein in Anführungszeichen Laufwerk in der Cloud liegen lassen darf. Na, also da ist dann irgendwie die Content-Mafia dann wieder angebrüllt gekommen. Ah, ihr habt uns aber gar nicht gefragt, das geht doch gar nicht. Na, was kommt als nächstes? Wenn ich mir ein USB-Laufwerk kaufe, muss ich bei der Content-Mafia fragen, ob ich da irgendwelche Inhalte drauf tun darf. Am besten auch noch meine eigenen Podcasts, weil, ne? Aber hey, yeah. So, und da kann man jedenfalls dann irgendwie Zeug. Oben 23 GB gibt es für ein Album. Also 25 hat man dann, wenn man das kauft. Ja, klingt nett. Und damit sind sie jetzt irgendwie die Ersten, die da auf den Markt mit sowas drauf hüpfen. Dann gab es in der Webseite des Anbieters von Sicherheitslösungen McAfee bis zum vergangenen Woche mehrere Schwachstellen. Der Entdecker der Lücken, der burmesische Sicherheitsdienstleister YIHG, ich versuche das gar nicht auszusprechen, hat einen Bericht dazu veröffentlicht. Zu den Problemen gehörten eine Cross-Site-Scripting-Lücke auf Download-McAfee.com sowie ein Fehler, durch den sich der Source-Code diverser ASP.NET-Seiten abrufen ließ. Ob darin vertrauliche Informationen enthielten waren, ist nicht bekannt. Mitunter finden sich aber in solchen Dateien Hinweise für Angreifer, die für weitere Vorgehensweise bei der Kompromittierung des Servers sinnvoll sein können. Ein JavaScript auf Download-McAfee.com verrät in des weiterhin Host-Namen in der Infrastruktur von McAfee, wobei Serveradressen immer noch den alten Namen Network Associates enthalten. NAI hatte sich 2004 in McAfee zurück umbenannt. Und da haben sie schon im Februar einen Hinweis gekriegt, aber irgendwie nicht drauf reagiert. Und jetzt hat die Sicherheitsfirma, die das rausgefunden hat, das halt mal alles öffentlich gemacht, so frei nach dem Motto, okay. Die Zeit, wo wir Responsible disclosed haben, ist vorbei. Jetzt kriegt ihr den öffentlichen Hammer. Und wenn ihr jetzt nicht reagiert, dann seid ihr halt selber schuld. Ja. Gab's am Dienstag die Meldung. Dann gibt's Space-Neuigkeiten. HTV Rebr. Nämlich der HTV-2, also der japanische Lieferwagen, der jetzt voll mit Müll aus dem Multi-Dingsbums-Module, also aus dem PMM, voll ist da so mit Restmüll, der ist dann abgedockt worden, weil selber abdocken darf er nicht. Und hat da noch ein Re-Entry-Breakup-Recorder. Will heißen, beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre soll das Ding ja eh kaputt gehen. Und da gibt es jetzt irgendwie ein Gerät, so eine Art Blackbox drin, die aufzeichnen soll, in welcher Art und Weise das Ding denn beim Wiedereintritt auseinanderbröselt. Ja, und jedenfalls darf sich dann Kuno Tori demnächst, wenn es nicht ohnehin schon unterwegs ist, wieder in die Atmosphäre begeben, um dann da zu verenden. Dann Mars Rover Curiosity kriegt jetzt doch keine 3D-Kamera. Da hatte James Cameron irgendwie drauf gedrängt, er will da unbedingt eine 3D-Kamera, weil man kann ja dann einen 3D-Film vom Mars wiegen, weil das Ding wäre nicht mehr rechtzeitig fertig geworden oder zu groß oder zu schwer oder was weiß ich. Auf jeden Fall kriegt es da keine 3D-Kamera, sondern kriegt halt nur eine einfache, ganz stinknormale Kamera. Reicht ja für wissenschaftliche Zwecke völlig aus. Wichtig für die wissenschaftlichen Zwecke ist, dass da vorne die Messinstrumente an dem Ärmchen oder wo auch sonst sie so alle versteckt sind, dass die sauber funktionieren und nicht, dass man da irgendwelche 3D-Bilder kriegt, weil 3D-Bilder sind sowieso nicht so spannend. Dann gab es eine Meldung von der NASA für STS-135. Die Radius-Blocks für den externen Tank sind erledigt. Habe ich mir am Mittwoch aus Twitter rausgeklaut, weil da hat nämlich NASA Kennedy das vermeldet. Das war ja die Geschichte, die beim letzten Discovery-Flug da erst noch irgendwie 2 Monate rausgeholt hat an Verzögerung. Und nachdem der STS-135er-Tank aus der gleichen Bauzeit ungefähr kam, haben sie gesagt, okay, die Gefahr ist uns zu groß, dass das Ding auch wieder ein Problem hat. Deswegen machen wir da gleich die Modifikationen. Ne, wegen, weil steckt eh gerade im Vehicle Assembly Building und wird da untersucht und da kommen wir sauber überall ran. Machen wir das einfach jetzt. Dann haben wir die Zeit dafür nämlich locker. Und was sie jetzt noch brauchen werden, ist glaube ich irgendwie ein Tanktest. So frei nach dem Motto, was passiert, wenn man da jetzt Treibstoff reinkippt? Biegt irgendwas, was nicht biegen sollte oder ist alles schön? Sodele. Dann gab es noch eine NASA-Puter-Meldung. Das Computernetz der NASA ist nämlich schlecht geschützt. Einige Daten sind den Weltraumforschern schon verloren gegangen. Ein neuer Bericht über die Datensicherheit bei der US-Raumfahrtbehörde NASA macht wenig Hoffnung für die Zukunft. Laut der Untersuchungskommission weist das Computernetzwerk der Behörde hochkritische Sicherheitslücken auf. Insbesondere seien 3 Server betroffen, die mit Rechnern in Verbindung stünden, über die Raumfahrzeuge kontrolliert würden. Über Lücken im System hätten Angreifer per Internet auf das System zugreifen können. In der Vergangenheit gab es schon mehrfach Berichte über Datenlücken bei der NASA. So sollen vor 2 Jahren 22 GB interne Daten unbefugt entnommen worden sein. Außerdem hatte die Raumfahrtbehörde ausgediente Rechner und Festplatten verkauft, ohne sie vorher zu löschen. Solange da nicht irgendwelche hochsicherheitskritischen Daten drauf sind, interessiert das doch niemanden. Mal ganz davon abgesehen, dass ich nichts dagegen hätte, auch mal irgendwie an Original-Mondlandedaten meine schmutzigen Finger ranzutun. Aber ich glaube, ich habe da keine passende Hardware für. Aber ja, und bis Herbst wollen sie sich da jedenfalls eine Strategie backen, um die Sicherheitslücken zu schließen. So, dann gab es noch ein Demail-Urteil, nämlich die Deutsche Bundespost muss der Telekom beziehungsweise dem Demail, also nee, 1&1, so rum, genau, muss sie das Postident-Verfahren doch zur Verfügung stellen. Da hatten sie sich nämlich geweigert, so frei nach dem Motto, ja, wenn ihr meint, ihr wollt die Leute sicher identifizieren, dann baut euch doch selber was. Wegen, weil, blub. Ob sie da irgendwie eine saubere Begründung hatten, weiß ich nicht. Auf jeden Fall keine, die vor Gericht standgehalten hätte. Gibt es jetzt jedenfalls ein Urteil. Ja, die Post muss Postident auch 1&1 zur Verfügung stellen. Kann da allerdings noch Berufung gegen das Urteil einlegen. Für eine Stimmnahme war das Unternehmen zunächst nicht zu erreichen. Und dann gab es gestern Abend noch ein Twitty-Update. Nämlich hier Twitter vor iPhone ist jetzt wieder ohne Dickbar. Da haben sie irgendwie noch großes Blogpost. So, ja, a bar walks into a phone. Ja, haben sie also die Werbeblubber-Bla-Bar da wieder ausgebaut. Ich habe dann auch auf dem 3G mal ein bisschen mit rumexperimentiert, ob ich irgendwie Twitty 3.3 haben will, also Twitter vor iPhone Version 3.3. Habe festgestellt, ist immer noch empfindlich arg lahmarschig. Das macht überhaupt keinen Spaß zu benutzen, zumindest nicht, solange ich das 3G-iPhone habe. Und habe deswegen gesagt, könnt ihr mich mal. Ich bleibe bei der letzten noch als funktionierend bekannten Version und habe das dann belassen. Aber ja, die Dickbar ist dann jedenfalls weg. Und dann gab es noch eine Meldung aus Richtung Google. According to Bloomberg, Google has made it clear, there will be no more willy-nilly tweaks to the software. No more partnerships formed outside of Google purview. From now on, companies hoping to receive early access to Google's most up-to-date software will need approval of their plans. Ja, also hier, ne? Android ist so open. Da kann man sich den Source runterladen. Wenn man das allerdings einigermaßen früh haben will, wenn man zum Beispiel noch eine Hardware draußen rumstricken will oder eine Hardware haben will, auf der Quatsch läuft, dann muss man gefälligst Verträge unterschreiben und dann kriegt man den Androiden-Quatsch dann, wenn Google ihn halt rauslassen will. Und wenn man die Verträge nicht unterschreibt, naja, dann kann es halt dauern. Na, also Android ist open, weil, nicht mehr. Na, das hatte ich ja letzte Woche noch als Meldung aus 3.0. Hier das Tablettenbetriebssystem, das haben die mit so heißer Nadel gestrickt, dass sie es nicht rausgeben wollen. Beziehungsweise, ob sie es überhaupt jemals mal irgendwann rausgeben, guck mal da, ein 5-köpfiger Affe. Ja. Also, und Bloomberg zitiert dann auch People Familiar with the Meta, dass Google die Non-Fragmentation Clause aus dem Hut gezaubert hat. Wiegen, weil das größte Problem, was das Androiden-Betriebssystem auf Telefonen ja hat, ist die Tatsache, dass man irgendwie nicht sicher gehen kann, wenn man sich heute ein Telefon kauft mit Android, irgendeine Version drauf, dass man dann auch die nächste Version, die Google rauslässt, da noch drauf bekommt, geschweige denn die übernächste Version und insbesondere wann. Na, die haben da sowohl eine Abhängigkeit, was die Gerätehersteller angeht. Gut, da kann man auch sagen, ja, die müssen ja auch dafür sorgen, dass die Treiber da sauber drin sind. Also, dass die Hardware mit der Software auch zusammengeht. Als auch, dass da noch irgendwie Mobiltelefonprovider meinen, da auch noch eine Meinung haben zu dürfen. Gut, das dürfen sie bei Windows Phone auch. Was die Sache dann allerspätestens irgendwie lächerlich macht, aber ja. Also, die einzige Firma, bei der es nicht bekannt wäre, dass irgendwelche Telefonprovider da aktiv mitreden, an irgendwelchen Release-Terminen oder wenn die aktiv mitreden, dann zumindest hinter Kulissen und nicht vor Kulissen, ist die Firma mit dem Obst. Na, also hier 431 ist ja wirklich innerhalb relativ kurzer Zeit rausgekommen. Ohne, dass da irgendwie lange Vorlauf gewesen wäre. Aber ja, und jedenfalls, also gibt es da Leute, die jetzt meinen, ja, jetzt wo Google ja so groß auf dem Markt vertreten ist, haben sie sich die Telefonhersteller geschnappt und haben die jetzt an den Eiern. So, ja, haben sie. Nur so frei nach dem Motto, wenn ihr noch weiter mitspielen wollt, dann spielt ihr nach unseren Regeln. Wie war das? Don't be what? Evil? Ja, genau. So, und dann kommen wir, ist ein bisschen überzogen, aber ja, kommen wir in der Musikecke an. Da gibt es Musik aus dem Podsafe Music Network, wo keine ID3-Text drin sind, deswegen habe ich keine Ahnung, was hier, wo, wie, wo und warum abgeklemmt gehört. Aber da gibt es jedenfalls von Dan from Venton, ich vermute mal, das Album könnte Globus heißen, jedenfalls Orchard of Mines, 3 Minuten 54, ohne ID3-Text aus dem Potsdam Music Network geklaut. Gefolgt von einer Aufklärung zu den Mustermanns aus dem D-Radio-Wissen-Spielraum. Gab es am 31.12. zu hören und ich habe mir die MP3-Datei einfach aus dem Podcast-Feed geschnappt und habe die da hingelegt und gesagt, das spiele ich mal irgendwann, wenn ich Bock drauf habe. Also heute. So, genau. Der Next-Button tut nichts mehr. Dann wünsche ich mir Feedback. Bewerft mich doch mal mit Feedback. Sagt mir, was ich falsch gemacht habe. Sagt mir, wo ich Mist erzählt habe. Beleidigt mich von mir aus. Aber reagiert einfach mal. Oder wenn euch gefallen hat, was ich hier produziert habe, dürft ihr mich das gerne wissen lassen, zum Beispiel bei Twitter oder per Mail oder als Kommentar auf meiner Webseite. Und nein, Kommentare wie, oh, that is a very good post, I will copy it to my blog immediately mit irgendwelchen Spam-Olds, schalte ich nicht frei. Schlicht und ergreifend. So. Sodele. Und dann wünsche ich euch jedenfalls erstmal, erstmal muss ich mich bedanken, genau. Danke fürs Runterladen, Anhören. Streamen hinter mir herlaufen, um's live aufgenommen zu hören. Hier ist keiner. Nö. Oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um hier vernehmen zu können, was ich zu erzählen habe. Dann drohe ich damit, dass ich eventuell, könnte sogar sein, nächste Woche vielleicht unter Umständen sogar wieder unterwegs sein könnte, wieder was aufnehmen könnte. Jaha. Und genau. Drohe damit, dass ich das dann eventuell auch wieder tue. Und dann sage ich viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt. Don't hate this ground with the color of the past. Are the sounds in bloom with you? You seem like an orchard of mines. Just take one step at a time. These game fights.
some goal for each plan of life so incomplete. Like weight strapped around my feet, tread careful one step at a time.
Erika Mustermann wohnen in der Musterstraße 1 in 12345 Musterstadt. Beide waren Musterschüler und machten anschließend eine Ausbildung als
Rechtsanwälte, als sogenannte Musterkläger.
Heute bemustert Erika Schnittmuster. Ihr Mustergatte Max arbeitet im Musterhaus Küchenfachgeschäft und richtet Küchen mustergültig ein. Gemeinsam geben sie das perfekte Musterbeispiel der deutschen Durchschnittsfamilie ab. Jeden Tag stehen sie um 6.23 Uhr auf und gehen um 23.04 Uhr ins Bett. Dazwischen verbringen sie 26 Minuten im Bad, kümmern sich um ihre 1,3 Kinder, ihre 0,16 Katzen und 0,13 Hunde, geben 0,45% ihres Monatseinkommens für Lebensmittel aus, sehen 212 Minuten fern, gehen anschließend noch 1,57 Minuten ins Kino und 2,14 Minuten ins Theater, regen sich circa 5 Minuten über Statistiken auf, die besagen, dass jeder Deutsche im Leben durchschnittlich 6 Monate im Stau steht und ebenso lange auf dem Klo sitzt, trinken deshalb allabendlich 0,79 kurze und trauern dabei ihren insgesamt 5,8 verflossenen Sexualpartnern nach. Herr Mustermann spricht pro Tag bis zu 12.000, Frau Mustermann bis zu 23.000 Wörter. Die häufigsten davon sind jetzt nicht, gefolgt von Dörr Obst und Klaus Kleber. Sie lesen am Tag exakt 41 Minuten, davon 11 Minuten Bücher über Glück von Eckhard von Hirschhausen und 28 Minuten begeisterte Kritiken über Glücksbücher von Eckhard von Hirschhausen. In den restlichen 2 Minuten liest Herr Mustermann sein Auto, während Frau Mustermann unverständliche Windows-Fehlermeldungen liest. Sie gehören zu den 87% der Deutschen, die heimlich von Sex an ungewöhnlichen Orten träumen, wie zum Beispiel im Bett.
Bitte?
Frau Mustermann weint 5-mal häufiger als ihr Mann, meistens um 21.45 Uhr, wenn sie Klaus Kleber mit dieser anderen Truller im Studio ertappt. Verdächtig? Diese Mustermanns sind so dermaßen typisch deutsch, dass sie eigentlich Müller, Schmidt oder Schneider heißen müssten. Wonach Theorie 1 also eher Quatsch ist und die Mustermanns ein Betrügerpaar wären.
In einem Musterverfahren werden die Klagen gebündelt, zum ersten Mal im deutschen Recht.
Theorie 2.
Die Namen Max und Erika Mustermann sind so etwas wie gebührenfreie und ohne Behördenstempel erhältliche Pseudonyme für Menschen mit bescheuerten oder unfreiwillig komischen Namen. Die Liste der Betroffenen, die dafür in Frage kommen könnten, ist lang.
Dazu ein Beitrag von Ulrich Gack.
Weiter nach Moskau zu Olaf Bock.
Wir schalten jetzt nach Düren zum Kollegen Jochen Hütte.
Hallo Hütte.
Ja, gut. Ja,
hallo Jochen, Entschuldigung.
Genannt wird auch ein Name, nämlich der von Gesine Schwan.
Gestatten blond.
Klaus Kleber und Gundula Gause.
Kathy, Johnny, Patricia, Jimmy, Joey, Barbie, Paddy, Maite und Angelo. Kelly.
Tinky, Winky. Lipsy.
Lala. Es war einmal ein Fisch mit Namen Fasch.
Reiner Wahlkampf lautet die Antwort der SPD.
Der deutsche NATO-General Rams.
Der Luxemburger Ratsprofi Frank Schleck.
Den kongolesischen Regenwaldschützer René Ngongo.
Der Vulkan auf Island mit dem schwer auszusprechenden Namen.
Mario Stecher.
Ja, diese Theorie ist aber auch kaum wahrscheinlich. Wäre Mustermann tatsächlich ein gern gewähltes Pseudonym für Menschen mit dämlichen Namen, dann hätte ja auch längst schon ein gewisser Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jakob Philipp Franz Josef Silvester Freiherr von und zu Gutenberg zugreifen müssen. Aber der läuft ja inkognito bekanntlich unter
Blankenlocher Rotwürzel von Stutensee.
Theorie 3.
Max Mustermann ist ein Superheld, ähnlich wie Superman, Spider-Man oder Batman, nur eben mit einem großen M auf dem wehenden Umhang. Mustermann ist immer dann zur Stelle, wenn irgendwo auf der Welt jemand mit dem Ausweisen Probleme hat. So trat er zum Beispiel 1989 in Prag auf einen Balkon und sprach den legendär gewordenen Halbsatz: Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausweise... Entschuldigung, verhört. Vergessen Sie es.
Theorie 4.
Erika und Max Mustermann hießen früher Erkan Mustafa bzw. Murat Muselmann und sind heute eines der gelungensten Musterbeispiele deutsch-türkischer Integration.
Am Anfang klappte alles musterhaft und noch hatte jede Nation ihre Chance.
Ja, könnte sein, aber am wahrscheinlichsten bezüglich der wahren Identität der Mustermanns ist...
Theorie 5.
Der in der Tagesschau so oft gezeigte Perso von Erika Mustermann ist eine Fälschung. Sie heißt in Wahrheit Lieschen Müller und ist alleinerziehende Mutter von Klein Erna und Klein Fritzchen, die am liebsten mit Nachbars Lumpi und Schmidts Katze spielen. Ihr Lebensgefährte Otto Normalverbraucher ist seit Jahren abgetaucht auf der Flucht vor Kommissar Zufall. Sie hat Mutter Erde und Väterchen Frost früh verloren und wuchs mit ihrem Bruder Jakob bei Tante Emma und Onkel Doktor auf. In ihrer Freizeit trifft sie sich mit Kreti und Pleti, Hans Dampf, Hans Wurst oder Fischers Fritz, schreibt ihrem amerikanischen Brieffreund Mr. Wichtig und gelegentlich besuchen sie auch der Flotte Heinrich und ihr lieber Herr Gesangsverein. Lieschen Müller alias Erika Mustermann hat außerdem seit Jahren eine leidenschaftliche Affäre mit Graf Koks. Der allerdings ist leider auch kein echter Adliger, sondern nur der Betrüger Karl Arsch.